diese Botschaft gewöhnt, an diese Ungeheuerlichkeit, die wir eben hörten, als Andreas aus der Apostelgeschichte vorlas. Plötzlich ein Brausen vom Himmel, Zungen zerteilt wie Feuer, und die Jünger wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist. Und die Menge wurde bestürzt, sie entsetzten sich, sie waren verstört, heißt es in der einen Übersetzung. Wenn Gott der Allmächtige hervortritt, dann ist nichts mehr, wie es war. Etwas völlig Neues wird an Pfingsten in Jerusalem geboren, die weltweite Gemeinde Christi aus Juden und Heiden. Die Bibel nennt dieses gewaltige Wirken Gottes die Taufe mit dem Heiligen Geist. Der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus hatte seine Jünger vor seiner Himmelfahrt diese Taufe mit diesen Worten angekündigt. Apostelgeschichte 1, Vers 5. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen. Paulus unterstreicht später in seinem ersten Brief an die Korinther, dass diese Taufe mit dem Heiligen Geist allen Erlösten aller Zeiten gilt. 1. Korinther 12, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib, zum Leib Christi, getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. Paulus stellt in diesem Zusammenhang klar, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Und weil wir nun im Zeitalter des Heiligen Geistes leben, haben wir auch immer oder zumindest immer wieder Grund zur Freude. Denn das Reich Gottes, so sagt uns die Bibel, ist Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Römer 14. Und das ist heute weltweit erfahrbar. Heute, auch am 5. Juni 2022, erleben auf allen Kontinenten junge und alte Frauen, Kinder, Männer, dass sie von Neuem geboren werden. Das geschieht heute, an diesem Sonntag, geboren aus dem Geist Gottes und aus dem Wort der Wahrheit. Sie werden geboren zum ewigen Leben, zur Gemeinschaft mit dem ewigen Gott. Und auch morgen wird das so sein und an jedem neuen Tag. Gott ist am Werk, solange noch Gnadenzeit ist. In geistlich toten Menschen Glauben an den lebendigen Gott zu zeugen, sie zu heiligen und Jesus Christus zu verherrlichen, den König der Könige, der für seine Untertanen am Kreuz sein Leben hingab, das ist das vornehmste Werk des Heiligen Geistes. Er kam zu Pfingsten und er bezog und bezieht seine Wohnung in allen, die Gott vertrauen, in allen, die durch Christi Blut teuer erkauft sind. Und nie mehr wird er von uns weichen. Dieses Versprechen hat Jesus seinen damaligen und auch heutigen Jüngern gegeben. Er hat im Wissen um seinen bevorstehenden Tod zu ihnen gesagt und heute zu uns: Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand, einen anderen Tröster oder Anwalt geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, so sagte Jesus weiter, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn Er bleibt bei euch und wird in euch sein. Johannes 14. Er wird in euch sein. Können wir dieses Wunder fassen? Es ist ein Wunder. Die Frage ist, rechnen wir mit dieser Gegenwart des Geistes Gottes in unserem ganz normalen Alltagskram? Nicht nur heute, morgen früh beim Aufwachen. Denn der Geist der Kraft und der Liebe und der Wahrheit lebt in uns, in mir, in dir, in meiner und deiner Schwachheit, in deinem und meinem Elend, in deinem und meinem Versagen. Wir stehen ihm damit nicht im Wege. Im Gegenteil, je mehr ich, je mehr du, je mehr wir ihm, dem Geist Gottes, der in uns lebt, unsere persönliche Armut bekennen, also meinen Mangel an Liebe, meinen Mangel an Geduld, meinen Mangel an Frieden, umso konkreter dürfen wir ihn erfahren. Seine Stärke in unserer Schwachheit, sein Trost in unserem Elend, seine Güte und Treue in unserer Niedergeschlagenheit. Und er bleibt bei uns in Ewigkeit. Ja, es bleibt wahr, was im Römerbrief uns zugesprochen wird, Römer 5,5. Und das gilt auch, wenn unsere Gefühle noch so zermatscht sein mögen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Deshalb gilt auch für jeden, der sein Leben in Gottes Hand gegeben hat oder heute sein Leben wieder erneut ihm hingibt, heute, jetzt ist der Tag der Gnade. Jetzt ist die Zeit des Heils. 2. Korinther 6. Gnade und Heil, Wegweisung und Friede von Gott können wir Tag für Tag neu empfangen, wenn wir sind schon ganz ihm, aber neu empfangen, wenn wir uns von unseren verkehrten Denkmustern und Absichten unserer alten Natur abwenden, jeden Tag, und heute zu unserem Herrn und Heiland umkehren. Achten wir noch einmal auf die Worte, die vorhin Andreas gelesen hat, was Petrus da sagte, und heute wieder umzuhören. Tut Buße, kehrt um, und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und er sagte dann weiter, denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Also einige oder ja, bestimmt viele von denen, die der Herr, unser Gott, herzurufen wird, ich schätze an die 100%, was diese Versammlung angeht, die sind bereits herzugerufen. Aber ich weiß natürlich nicht, ich kenne keine Herzen im Inneren, ich kenne mein Herz ein bisschen. Welches Herz ist, ich sage es mal umgekehrt, ist dein Herz, ist mein Herz ungeteilt bei Gott? Jeder muss diese Frage beantworten. Eines weiß ich allerdings mit Gewissheit. Erstens, um einen Sünder wie dich und mich zu erretten, waren mindestens drei Taten Gottes unerlässlich. Erstens, Gott der Vater musste unsere Rettung beschließen. Die Bibel nennt das Erwählen. Er musste uns erwählen, sonst säßen wir nicht hier. Zweitens, Gott der Sohn musste uns mit seinem Blut erkaufen, uns also befreien aus der Macht des Todes, aus der Macht des Teufels und aus der Tyrannei der Sünde. Und drittens, Gott, der Heilige Geist, muss unsere Erlösung durch Jesus in unserem Leben wirksam machen und dass seine Herrschaft in seinem Willen und in seiner Kraft geschieht, unverkrampfte Christusnachfolge. Gottes Prinzip lautet, und das hat er schon 700 Jahre vor dem Pfingstfest durch seinen Propheten Jesaja verkündet: Was ich beschlossen habe, geschieht. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich auch. Jesaja 46. Also nichts, was der Allmächtige will, kann durch menschliche Anstrengungen geschehen. Gott ist bei jedem Schritt seiner Heilsgeschichte mit uns der einzig Maßgebende. Und stets handelt er in der Allmachtsfülle des Heiligen Geistes, der von ihm ausgeht. Als der ewige Himmel und Erde schuf und das Tohuwabohu ordnete, da geschah das unter der Fürsorge des Heiligen Geistes, unter seiner wachsamen Fürsorge. Wir lesen ganz am Anfang der Bibel: Finsternis lag über der Erde und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Er hat gebrütet, er hat geformt. Und als der Heilige Gott sich mit den unheiligen Menschen verband und ihnen durch die Propheten Worte der Weisung zum wahren Leben zusprach, etwa durch Jesaja oder Mose oder David, da entsprang keines dieser Worte einem menschlichen Willen, sondern, so lesen wir im 2. Petrusbrief, getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Getrieben vom Heiligen Geist. Und als das Wunder aller Wunder geschah und der allmächtige Gott in seinem ewigen Sohn Jesus Mensch wurde, um den Weg von Bethlehem nach Golgatha zu gehen, da geschah das so: Der Heilige Geist, so sagte der Engel Gottes zu Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt. Und wieder tritt der Heilige Geist in Aktion, als Jesus sich zu Beginn seines öffentlichen Wirkens taufen lässt. Lukas 3, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube und eine Stimme kam aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich mein Wohlgefallen. Alles, was Jesus tat, vollbrachte er in der Kraft und unter der Führung des Heiligen Geistes. Alles. Deshalb konnte Petrus später bei der Taufe des Hauptmanns Cornelius die entscheidenden Jahre Jesu in diese wenigen Worte zusammenfassen. Apostelgeschichte 10, ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe des Johannes, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Zwei Schlussfolgerungen können wir aus dem bisher Gehörten ziehen. Erstens, Gott der Vater und Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist sind zwar zu unterscheiden, doch nicht zu trennen. Zweitens, nein, ich muss nur eins sagen vorher, dass der dreieine Gott stets in vollkommenem Einklang handelt. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Und deshalb hat auch der menschgewordene Sohn Gottes keinen einzigen eigenmächtigen Schritt getan. Wiederholt hat Jesus betont, ich zitiere jetzt einen Satz, beispielhaft aus Johannes 5, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Um in dieser Übereinstimmung mit dem Vater und dem Heiligen Geist zu bleiben, musste Jesus sich regelmäßig zum Austausch mit dem Vater zurückziehen, also beten und Weisung empfangen, um dann die nächsten Schritte im Willen dessen zu gehen, der ihn gesandt hatte. Daraus können wir jetzt eine zweite Schlussfolgerung ziehen. Ich formuliere sie als Frage an uns, an mich. Wenn Jesus völlig auf den Willen des Vaters ausgerichtet und auf die Führung durch den Heiligen Geist angewiesen war, wie kann ich es wagen, mein Leben nach eigenem Gutdünken zu gestalten? Ja, natürlich, ich mache viele Überlegungen, ich werde viele Diskussionen führen, ich werde Ratschläge einholen, aber gerade diese Vielzahl meiner lächerlichen Verrenkungen steht doch in einem krassen Gegensatz zu dem bisschen Zeit, das ich aufwende, um zu Gott zu kommen, um seine Führung zu bitten. Und wir dürfen diese Frage nicht ganz schnell wegschieben, denn sie berührt den Kern unserer Existenz. Lebe ich, frag mal bei mir, vielleicht hat jeder schon diese Frage für sich beantwortet, lebe ich tatsächlich Tag für Tag im Glauben? Also in bewusster Abhängigkeit von Gott und im Verlangen nach seinem Willen und nach seiner Weisung. Oder will ich, wie jahrzehntelang gewohnt, mein eigenes Ding drehen, wenn auch mit Hilfe Gottes, wie die fromme Formel lautet? Reicht das? Mit Hilfe Gottes meinen Weg suchen? Die Bibel sagt uns im Römerbrief, Römer 14, alles, was nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Dieser biblische Grundsatz passt deshalb so gut zu Pfingsten, weil er das Werk des Heiligen Geistes berührt in einem ganz wesentlichen Punkt. Denn das Aufdecken der Sünde ist nach Jesu Worten eine der wichtigsten Tätigkeiten des Heiligen Geistes. In der Abschiedsrede, die er vor seiner Kreuzigung den Jüngern schenkte, sagte Jesus, ich lese es aus dem 16. Kapitel des Johannesevangeliums, nur wenige Sätze nach der neuen evangelistischen Übersetzung, jetzt gehe ich zu dem zurück, der mich gesandt hat. Doch glaubt mir, es ist wirklich das Beste für euch, wenn ich fortgehe, denn wenn ich nicht wegginge, käme der Beistand oder Tröster oder Anwalt nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Ihre Sünde besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Die Gerechtigkeit erweist sich dadurch, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und das Gericht werden sie daran erkennen, dass der Fürst dieser Welt schon gerichtet oder verurteilt ist. Also Jesus, Sohn Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, kehrte zurück in die himmlische Herrlichkeit. Aber seine Jünger damals wie heute haben einen Beistand, einen Anwalt, der die Sache Jesu mit weltbewegender Wirkung fortsetzt und zum Ziel führt. Er macht es, er, der Heilige Geist, nicht wir, aber er nimmt uns mit. Und weil er so gnädig und freundlich und geduldig ist, führt er uns und andere Gläubige immer wieder ins Licht. Und in seinem Licht zeigt er uns, wie herrlich Jesus ist. Und er zeigt uns, wie sündhaft wir sind. Ich zumindest. Jesus sagt, er wird den Menschen die Augen öffnen über die Sünde. Ihre Sünde besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Wenn der Geist der Wahrheit mir den Zustand meines Herzens aufdeckt, geschieht immer wieder ein heilsames Erschrecken. Ja, so bin ich. So ich-zentriert. So rechthaberisch. So leblos. Bei anderen Menschen mag es andere sündhafte Schwerpunkte geben, Neid und Stolz und Bitterkeit oder Habgier. Aber eine Verkehrtheit ist immer dabei. Unsere Ich-Zentriertheit. Ob gut getarnt, heuchlerisch, ne? Oder offen ausgelebt. Immer diese verdammte Ich-Zentriertheit in sich verkrümmt, ist der Mensch, jeder Mensch, seit dem Sündenfall. Da gibt es einen Einwand, aber ich bin doch bekehrt, ich habe mein Leben Jesus hingegeben, ich bin doch eine neue Schöpfung, so sagt uns die Bibel. Das stimmt. Jeder, der an Jesus glaubt, ist eine neue Schöpfung in Christus Jesus, unter seiner vollkommenen Herrschaft. Aber dieses neue Leben ist nicht in meiner alten Natur und auch nicht in deiner, die sich immer wieder, und zwar tagtäglich, einmischt, mitmischt und oft genug sogar dominant wird. Deshalb sollten wir als Kinder Gottes uns davor hüten, nur auf die böse Welt zu deuten, wenn wir die Worte Jesu hören: Ihre Sünde besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Das ist zweifellos die Ursache des ganzen Unheils in dieser Welt, dass ihr der Glaube an das rettende Handeln Gottes fremd ist. Aber ich tue gut daran, diese Worte auch als wertvollen Maßstab in meinem Alltagsleben anzuwenden. Etwa bei der abendlichen Rückbesinnung auf die zurückliegenden Stunden habe ich sie tatsächlich bewusst mit Jesus verbracht. War ich im Glauben unterwegs, geleitet vom Geist Gottes? Oder hat sich meine unverbesserliche alte Natur wieder aufgebläht? Wenn wir das erkennen, dann nichts wie hin zu 1. Johannes 1,9 und die Zusage Gottes gnädig annehmen: Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, sodass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Schon sind wir wieder miteinander in Harmonie, der heilige Gott und der erlöste Sünder. Jesus nennt in seiner Abschiedsrede noch zwei weitere Werke des Heiligen Geistes. Betrachten wir sie in aller Kürze. Erstens, er wird den Menschen die Augen öffnen für die Gerechtigkeit. Und Jesus fügt erläuternd hinzu, er wird ihnen zeigen, worin sich die Gerechtigkeit Gottes erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Das Wort Gerechtigkeit taucht im gesamten Johannesevangelium nur hier auf. In der neuen Genfer Übersetzung, die ich eben gebraucht habe, wird sie, um jedes Missverständnis auszuschließen, Gerechtigkeit Gottes genannt. Und darum geht es hier, um diesen furchtbaren Gegensatz zwischen der scheinbaren Gerechtigkeit gesetzlich religiöser Menschen und der Gerechtigkeit, die das Wesen Gottes beschreibt. Die hochtrabenden Gesetzeslehrer damals, die Pharisäer und die hochtrabenden Gesetzeslehrer heute, denen Jesus wiederholt vorgehalten hat, dass sie ja das Gesetz nicht halten, obwohl sie es gepredigt haben, gnadenlos, sie hatten in einer verblendeten Selbstgerechtigkeit den einzig Gerechten ans Kreuz schlagen lassen. So wollten sie ihn, Jesus, zum Verfluchten abstempeln und ein für allemal loswerden, beseitigen. Doch der heilige Gott hat diesem verkehrten Verdammungsurteil dieser Selbstgerechten die Wahrheit entgegengesetzt. Sie lautet: Gottes Gerechtigkeit offenbart sich gerade im Barmherzigen, im rettenden Umarmen der Sünder. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Er hilft denen, die sich nicht helfen können und die es auch zugeben vor Gott. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Und deshalb war Jesus Christus auf eine vollkommene Weise gerecht und im Recht, als er zum Lamm Gottes am Kreuz wurde und der Welt Sünde trug. Ihn erhöhte deshalb der Vater zu seinem himmlischen Thron. Christi Auferstehung aus den Toten und seine Himmelfahrt ist das Siegel seiner Gerechtigkeit. Und der Heilige Geist sagt uns, dass wir uns nun auch in diese Gerechtigkeit Christi kleiden dürfen, ja kleiden sollen, ihn in Anspruch nehmen sollen. Er, der Geist der Wahrheit, hat uns ja alle Segnungen seines Sühnetodes zugeeignet. Nun, eingehüllt in Christus, haben wir das Recht, als gerecht gesprochene jederzeit zum Vater zu kommen. Heute im Gebet und demnächst in Kürze hoffentlich schon konkret in seiner Herrlichkeit zu ihm kommen. Darum, so können wir jetzt mit Paulus sprechen, wenn wir denn uns in die Gerechtigkeit Christi kleiden und nicht auf unsere Selbstgerechtigkeit hoffen, darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus Jesus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Philipper 3, 9. Neue Genfer Übersetzung. Zum guten Schluss jetzt noch wenige Worte zum dritten Werk des Heiligen Geistes, das Jesus seinen Jüngern nannte. Er wird den Menschen die Augen öffnen über das Gericht. Und das Gericht werden sie daran erkennen, dass der Fürst dieser Welt schon verurteilt ist. Welch ein Grund zum Aufatmen. Ich freue mich fast jeden Tag darüber. Der Fürst der Finsternis, der in der Dunkelheit dieser gottfeindlichen Welt seinen Machtbereich hat und sein Unwesen treibt, dieser Teufel ist von Gott bereits gerichtet. Und er wird am Ende dieser Weltzeit auch den Vollzug dieses Urteils erfahren, indem er mitsamt seinen Helfershelfern in den Feuer- und Schwefelsee geworfen wird. Auf ewig. So können wir das in Offenbarung 20 lesen. Leider hat dieser Vater der Lüge und der Mörder von Anfang an, wie Jesus ihn bezeichnet hat, noch viele willige Werkzeuge in dieser Zeit auf dieser Erde. Und diese richten unsägliches Leid an. Wir erleben es ja momentan wieder. Dieses Morden und Verwüsten und Vergewaltigen in der Ukraine ist ein Beispiel unter vielen, die die Weltgeschichte, die Menschheitsgeschichte prägen. Und doch dürfen wir ohne Angst vor dem Verderber und Lügner und dem satanischen Ankläger leben, Tag für Tag. Johannes schreibt in seinem ersten Brief an die Gläubigen, wir wissen, dass wir von Gott stammen, da wir den Heiligen Geist nun in uns haben, und dass die ganze Welt um uns herum vom Bösen beherrscht wird. 1. Johannes 5 steht da. Und dann verbindet er diese Aussage mit der Zusage, wer aus Gott geboren ist, den bewahrt er und der Böse tastet ihn nicht an. Er tastet uns nicht an. Eben deshalb kann der Teufel uns, die Kinder Gottes, nicht antasten, weil ihm der Allmächtige mit der Verurteilung jedes Recht dazu abgesprochen hat. Er kann nicht Hand an uns, an unsere Herzen, an unsere Seligkeit legen, weil wir unter dem Schutz des Blutes Christi stehen. Gewiss, wir werden alle demnächst körperlich umkommen, durch was auch immer, wann und wie auch immer. Nie jedoch steht unsere ewige Gemeinschaft mit Gott und unsere himmlische Zukunft in Frage. Gerade der Kreuzestod Christi, diese monströse Unrechtstat, zu der Satan die religiöse Elite angestachelt hat, die hat ihm dieses ewig währende Verdammungsurteil Gottes eingebracht. Alles Entscheidende, wir wissen das, alles Entscheidende tat Gott am Kreuz. Vor allem dieses, unsere Sünden nahm der sündlose Sohn Gottes auf sich und beglich unsere Schuld mit der Hingabe seines Lebens. Und zugleich errang er den triumphalen Sieg über die gottfeindlichen Mächte und Gewalten, die für immer bloßgestellt sind und deren Untergang nur noch eine Frage der Zeit ist. Dieser Triumph des Gekreuzigten ist sichtbar geworden in seiner Auferstehung und wirksam geworden mit der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Ja, ich höre ja auf, es wäre noch viel zu sagen, aber Gott spricht ja zu uns hoffentlich jeden neuen Tag, wenn wir die Bibel aufschlagen. Und dann können wir uns auf die Zusage Jesu verlassen. Schlusssatz, ich zitiere aus Johannes 6. Der Geist ist es, der lebendig macht. Menschliche Bemühungen nützen nichts. Aber die Worte, die ich euch gesagt habe, die sind Geist und sind Leben. Amen. Vater im Himmel, danke, dass du uns deinen Geist der Kraft und der Liebe gesandt hast. Danke, dass du uns durch ihn immer wieder in die Wahrheit führst, in die Wahrheit, die wir in Jesus Christus erfahren können und in die Wahrheit über uns selbst. Vater, wir bitten dich, dass du uns immer wieder diese Freude der Buße schenkst, der Umkehr zu dir, dem wahrhaftigen Gott. Und wir bitten dich um die Fülle des Geistes für uns. Wir bitten dich, dass du uns gerade, weil wir so schwach sind und gerade wenn wir auf schockierende Weise unsere Schwachheit erfahren, dass du gerade da uns durch deinen Tröster und durch deinen Helfer und Anwalt ermutigst, alles auf dich, auf den gnädigen Gott zu setzen. Es geschehe zur Verherrlichung des Namens Jesu und zur Ehre deines Namens. Amen.